Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen? Thomas Hoffmann Immobilien. Seit 20 Jahren vermarkten wir Häuser, Wohnungen und Grundstücke im Großraum Göttingen, Northeim und Duderstadt. Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Thomas Hoffmann Immobilien Göttingen, der Makler, der Ihnen die Hand reicht.
Wir heißen Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Julian Schenke. Ich bin Mitarbeiter des Instituts, in dem das Buch entstanden ist, aus dem wir heute lesen, dem Göttinger Institut für Demokratieforschung. Der Band trägt den Namen Entdeckt, Erdacht, Erfunden, 20 Geschichten von Genie und Irrtum. Unser Thema heute Abend sind also Erfindungen und Erfinder aus über 2 Jahrhunderten Göttinger Stadtgeschichte. Man könnte nach etwas zeitgemäßem Wortgebrauch auch sagen Innovatoren und Visionäre, denn es soll nicht nur um die klassische technische Neuerung gehen, sondern auch um richtungsweisende intellektuelle Leistungen. Nicht alle von unseren Erfindern und Erfinderinnen waren erfolgreiche Figuren. Manche Themen, die wir in unserem kürzlich bei Vandenhoek und Ruprecht erschienenen Band behandeln, werden den meisten von Ihnen bekannt sein, einige Namen aber auch womöglich überraschen. Heute stellen wir Ihnen eine kleine Auswahl aus unserem Band vor. Auszüge aus unseren Erkundungen zu Göttinger Geschichten von Genie und Irrtum, könnte man sagen. Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Demokratieforschung hoffen, dass Ihnen unser gemeinsamer Abend ein ähnliches Vergnügen bereitet, wie uns das Schreiben unserer insgesamt 20 Aufsätze. Wir begrüßen nun ganz herzlich den Programmleiter des Verlags Vandenhoek und Ruprecht, Herrn Dr. Jörn Lagmann, der ein Grußwort für uns vorbereitet hat.
Vielen herzlichen Dank. Also von hier aus sieht es so aus, als ob die Gemeinde vollzählig versammelt wäre. Das ist ein schöner Besuch. Wir freuen uns darüber, wie wir uns auch über das Buch freuen, das wir Ihnen heute vorstellen dürfen. Ich spreche zu Ihnen als der Programmleiter der Vandenhoek und Ruprecht Verlage. Zu unserer Verlagsgruppe gehört seit 3 Jahren auch der Böhlau Verlag mit Sitz in Köln und Wien und das Programm der Neukirchener Theologie aus Neukirchen, aber inzwischen in Göttingen angesiedelt, und der kleine, aber feine Verlag Antike. So sind wir jetzt eine immer noch mittelständische, aber doch etwas gewachsene Verlagsgruppe, die sich vor allen Dingen mit Geisteswissenschaften, mit Geschichte, mit Theologie, mit Philosophie und anderen Geisteswissenschaften beschäftigt. Ich soll Sie an dieser Stelle sehr herzlich grüßen von unserer Geschäftsführerin, Frau Carola Müller, die eigentlich heute Abend hatte kommen wollen, die aber kurzfristig ihre Pläne ändern musste und es bedauert, dass sie nicht hier sein kann. Abraham Vandenhoek, Vandenhoek heißt es, glaube ich, Abraham Vandenhoek gründete hier 1735 einen Verlag, also 2 Jahre vor Gründung der Georgia Augusta. Beides sehr alte Wissensunternehmen, will ich mal sagen, hier in Göttingen. Etwas später kam dann noch Bremers Weinhandlung hinzu und damit hatte man das ungefähr alles beisammen, was man so braucht im akademischen Leben. In der Wissenschaftsstadt Göttingen. Sie wissen, wenn Sie mit der Bahn ankommen, dann wird man direkt am Bahnhof begrüßt, die Stadt, die Wissenschaft. Und Göttingen ist tatsächlich eine Stadt mit einer sehr großen Wissenschaftstradition, vor allen Dingen natürlich durch die Universität, aber auch durch viele Institute, unter anderem dieses Institut, aber eben auch andere Institute, Max-Planck-Institute, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und so weiter, das wissen Sie. Also in dieser Stadt wurde immer schon viel erdacht und erfunden. Und jetzt stellen wir heute das Buch vor, 20 Göttinger Geschichten von Genie und Irrtum, das Frau Nentwig und Frau Trittel herausgegeben haben. Sie sehen das Cover hier vorne. Beide sind Mitarbeiterinnen des Göttinger Instituts für Demokratieforschung, das heute auch diese Veranstaltung organisiert. Das ist nicht der erste Band, den wir mit dem Institut machen. Wir hatten bereits das gekränkte Gänseliesel, 250 Jahre Skandalgeschichten in Göttingen, herausgegeben von Franz Walter und Theresa Nentwig. 2015, wir hatten den Band Göttinger Köpfe und ihr Wirken in die Welt, herausgegeben von Stine Mark und Franz Walter, ich glaube 2012, das weiß ich nicht genau. Und wir sind sehr froh, mit dem Göttinger Institut zusammen die Zeitschrift Indes herauszugeben, eine Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, deren neueste Ausgabe sich jetzt mit dem Thema Krieg und Konflikt widmet. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen über das Buch Entdeckt, Erdacht, Erfunden. Es sind Geschichten aus 4 Jahrhunderten, die die Herausgeberin und zahlreiche Autoren, die wir ja heute noch hören werden, hier entdeckt haben. Geschichten aus Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften, und es sind durchaus sehr kuriose Dinge darunter, wie Sie auch schon bei dem Titelmotiv sehen können, dieses merkwürdige Fahrzeug dort. Es geht am Rande, und das sind nicht die uninteressantesten Kapitel, am Rande geht es aber auch um Fragen wie Wahrheit und Wahrhaftigkeit und Fälschung in der Forschung und auch darum, wie Fälschung sich für die Fälscher und ihre weitere Karriere auswirkt. Hervorheben möchte ich zum Schluss ganz kurz, dass die Gattungsbezeichnung Geschichten das Buch wirklich trifft, dass diese Gattungsbezeichnung stimmt. Es sind keine Abhandlungen, die da geschrieben worden sind, sondern sehr lebhaft und anschaulich berichtete Episoden aus der Wissenschaftsgeschichte, die hier in Göttingen alle stattgefunden haben, die aber in ihrer Wirkung weit über Göttingen hinausreichen. Ich möchte mich also im Namen des Verlages ganz herzlich bei den beiden Herausgeberinnen und allen Autorinnen und Autoren bedanken für dieses sehr kurzweilige und aber auch inhaltlich bereichernde Buch. Und ich wünsche Ihnen und auch mir einen schönen Abend. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Lackmann. Nun hat auch noch eine der beiden Herausgeberinnen unseres Bandes, Dr. Katharina Trittel, einige einleitende Worte für Sie vorbereitet.
Genau, herzlich willkommen auch von uns als Herausgeberin in der Pauliner Kirche. Wir haben ja intern gewettet, ob wir den Laden voll kriegen, und ich bin sehr dankbar, dass Sie mir geholfen haben, die Wette zu gewinnen. Vielen Dank dafür. Es ist ja jetzt auch schon gesagt worden, das Buch, aus dem wir heute lesen, ist nicht das erste Buch, was wir bei Vandenhoek und Ruprecht gemacht haben. Das erste Buch hat sich mit, also die Göttinger Köpfe, hat sich mit Wissenschaftlern beschäftigt. Das zweite Buch hat Göttinger Skandale beschrieben, und jetzt liegt eben das dritte Buch vor aus unserem Institut, was sich an eine breite Öffentlichkeit richtet in Kooperation mit Vandenhoek und Ruprecht. Da freuen wir uns sehr drüber und möchten uns auch nochmal sehr herzlich beim Verlag bedanken für diese Kooperation. Außerdem möchten wir uns bei Stine Mark bedanken, der geschäftsführenden Leiterin des Instituts, dass sie es uns überhaupt möglich macht, solche Projekte im ganz normalen Institutsalltag auch realisieren zu können. Warum haben wir ein Buch über Erfindungen gemacht? Wenn wir an Erfindungen denken, denken wir häufig an Innovation, an Fortschritt, an einen schöpferischen Akt. Der Ausgangspunkt kann eine kluge Frage sein, eine Notwendigkeit, ein verrückter Traum, aber manchmal auch einfach Zufall. So ist die Entdeckung von beispielsweise einem bestimmten Pilz ein Zufall, aber die daraus resultierende Erfindung, wie zum Beispiel Penicillin, ein zielgerichteter Akt. Erfindungen müssen allerdings, das hat Herr Schenke schon gesagt, nichts Gegenständliches sein. Vielmehr werden wir in unserem Buch auch Begriffe, Theorien, soziale Errungenschaften aufgreifen, also nicht nur handfeste technische Dinge. Auch wollen wir in unserem Buch nicht nur Erfindungen porträtieren, die sich durchgesetzt haben, sondern auch solche, die eben nicht erfolgreich gewesen sind. An der Universität Harvard wird jährlich der Ig Nobel-Nobelpreis, also der unwürdige Nobelpreis, vergeben an Forschungsprojekte, die erst zum Lachen und dann zum Denken anregen. In der Kategorie Biologie hat dieses Jahr zum Beispiel Wissenschaftler den Preis gewonnen für die Entdeckung, dass tote magnetisierte Kakerlaken sich anders verhalten als lebende magnetisierte Kakerlaken. Ein zweites Forschungsteam, das sich auf die hydrodynamischen Prozesse der Darmentleerung spezialisiert hat, fand heraus, dass Wombats würfelförmige Kothaufen machen, was nicht nur ulkig klingt, sondern tatsächlich auch einen Sinn hat. Weil diese Kothaufen nicht wegrollen können, können Wombats mit ihnen an exponierter Stelle ihr Revier markieren. Diese undotierten Preise, die in Harvard verliehen werden, sollen nach Angaben der Veranstalter das Ungewöhnliche feiern und das Fantasievolle ehren. Ein Gedanke, auf den ich gleich noch mal kurz zurückkommen möchte. Doch auch hier in Göttingen ist es so, dass meist der Sieger die Geschichte schreibt und Erfindungen, die in der Schublade verschwanden oder Rohrkrepierer waren, sehr, sehr schwer zu recherchieren waren. Und da möchten wir uns für Anregungen und Hilfestellungen gerade in dieser Hinsicht vor allem bei Herrn Dr. Böhme, bei Herrn Professor Aufgebauer und bei Frau Dr. Wichner bedanken, ebenso wie bei allen Mitarbeiterinnen in den Archiven, in denen wir recherchiert haben und die uns eine große Hilfe waren, eben auch weniger bekannte Erfindungen zu entdecken. Darüber hinaus beleuchten wir im Buch aber auch die Schattenseiten von Erfindungen, die Opfer, die dafür gebracht werden mussten, und wir stellen die Frage, welche Verantwortung Erfindungen mit sich bringen. Die einzelnen Texte sagen also nicht nur etwas über die Stadt aus, in der sie gemacht wurden, sondern auch über die Bedingungen von Wissensgenese, über ihre Ambivalenzen und über die Grenzen von Wissenschaftlichkeit. Denn natürlich sind Erfindungen erstmal die Grundlage von neuen Wissensbeständen. Manche bedeuten Fortschritt, und Fortschritt wird häufig per se schon als etwas Positives, Wünschenswertes und Zukunftsträchtiges angesehen. Zwar mag das unbedingte Streben nach Erkenntnisgewinn sowohl der Wissenschaft als auch der Moderne inhärent sein, allerdings zeitigt es eben auch Folgen, die es zu benennen gilt. Das eindrücklichste Beispiel hierfür, mit direktem Bezug zu Göttingen übrigens auch, ist die mittlerweile auch mit hoher Symbolkraft aufgeladene Entwicklung der Atombombe. Die mit ihr verbundenen Wissenschaftler haben zum Teil selbst über die Verantwortung, die das von ihnen generierte Wissen mit sich brachte, reflektiert. So war Karl Friedrich von Weizsäcker, der während des Zweiten Weltkrieges an einem Projekt zur Erforschung der Kernspaltung teilnahm, sich dessen bewusst, dass er als Naturwissenschaftler eine politische Verantwortung trug. Wissenschaftler müssten in die Politik eingreifen, die dort getroffenen Entscheidungen kritisch überprüfen und gegebenenfalls auch Widerstand leisten, so zumindest seine später geäußerte Überzeugung. Das Hauptproblem des Naturwissenschaftlers, der verantwortlich handeln wolle, sei jedoch seine Verflechtung in gesellschaftliche, wirtschaftliche und auch politische Zusammenhänge. Die Tatsache, dass er eben nicht abgeschieden im Elfenbeinturm Wissenschaft um ihrer selbst willen betreiben kann. Es gibt aber auch andere Wissenschaftler, die sich per se als unpolitische Wissenschaftler verstanden haben, also eine reine Wissenschaft betrieben haben, in ihren Augen reine Grundlagenforschung und die Forschung von ihrem Anwendungsbezug getrennt haben. Der Vater der Wasserstoffbombe, der übrigens auch hier in Göttingen zeitweise gewirkt habende Edward Teller, hat sogar zeitlebens auf der Trennung von Wissenschaft und Politik beharrt. Teller selbst sagte, die Pflicht des Wissenschaftlers sei es, Wissen zu produzieren und dessen technische Umsetzung zu ermöglichen, ohne Beschränkung und unter allen Umständen. Die konkrete Anwendung und damit die Verantwortung bleibe Sache politischer Entscheidung. Einstein hat am Ende seines Lebens bereut, Roosevelt zum Bau der Bombe bewegt zu haben. Teller hingegen postulierte, ich würde das bereuen. Es zeigt sich also, welch großen Wert oder auch gesellschaftlichen Stellenwert Experten mit ihren Positionen erlangen können. Und es scheint, als werde der Wunsch nach unverrückbaren Expertenmeinungen immer größer. Eine gewisse Faktenhörigkeit ist in die gesellschaftliche Debatte eingezogen, wenn öffentlich Wahrheiten gesetzt werden sollen. Dabei wird oftmals vergessen, dass Wissen niemals eindeutig ist, sondern konstruiert, gedeutet, interpretiert wird und oftmals zu Herrschaftswissen gerinnt, welches dann hilft, normative Positionen zu begründen, mitunter auch Erfindungen abzusichern, die großes Leid bedeutet haben, gerade im Fall der deutschen Geschichte während der nationalsozialistischen Diktatur, als Leitwissenschaften grundlegend für den Zivilisationsbruch wurden. Und es gibt einen letzten Aspekt, der in unserer Beschäftigung mit dem Buch und den Kontextbedingungen von Wissensgenese in den Jahrhunderten für uns immer deutlicher zutage getreten ist. In Göttingen, so haben wir während der Arbeit an unserem Buch gelernt, wurden etliche Erfindungen gemacht, die die Zeit überdauert haben und die die Stadt heute bekannt und auch zu Recht berühmt gemacht haben. Göttingen, die Stadt, die Wissenschaft, der Slogan wurde ja schon angesprochen. Und das war und ist Göttingen auch in der Tat. Doch stehen Erfindungen und wissenschaftliche Erkenntnis, wie eben hoffentlich deutlich geworden ist, niemals isoliert. Es gibt institutionelle Rahmenbedingungen, innerhalb derer der Wert von Erfindungen bemessen wird. Doch irrt man, wenn man meint, es würde stets die beste, originellste oder auch klügste Idee reüssieren. Dass deutungsstarke Eliten sowie bisweilen die gesellschaftliche Mehrheit in dieser Hinsicht auch irren können, zeigt uns ein Blick in die Geschichte, aber auch in die Gegenwart. Heute muss Forschung exzellent sein. Forschungsprojekte und Institute nichts Geringes als ein Leuchtturm in der Wissenschaftslandschaft. Die Währung im Forschungsbetrieb ist Internationalität, Interdisziplinarität. Der Goldstandard ist die Anzahl von Peer-Reviewed-Artikeln, von Fellowships und so weiter und so weiter. In einer universitär-akademischen Welt, deren Landkarte nach Exzellenzclustern gezeichnet ist, die es erforderlich macht, dass vor allem junge Wissenschaftler sich permanent selbst optimieren, um nicht durch Zentrifugalkräfte aus dem Hamsterrad der Exzellenz geschleudert zu werden, hätte es so mancher unserer Erfinder, die wir in dem Buch porträtieren, schwer gehabt. Selbst ein Albert Einstein wäre als Querdenker, der er war, vermutlich nie an die Spitze gekommen. Denn wissenschaftliche Innovation braucht nicht nur die Diskussion, ja und manchmal auch den handfesten Streit innerhalb des Faches und der Gesellschaft, sondern auch Freiräume, Neugier Kreativität und Mut und die Möglichkeit, auch mal Irrwege beschreiten zu können, schlicht Dinge auszuprobieren, die sich der Stromlinienförmigkeit des akademischen Betriebes und einem puren Effizienzdenken widersetzen. Für den Ansporn, einen solch kritischen und neugierigen Blick auf die Gesellschaft und auf unsere Forschungsgegenstände zu werfen, möchte ich mich in diesem Sinne auch noch einmal bei dem Gründer des Instituts für Demokratieforschung, unserem ehemaligen Chef Franz Walter, ganz herzlich bedanken. Und nun wünsche ich Ihnen eine interessante, vergnügliche und auch zum Nachdenken anregende Lesung.
Gut, Sie haben darauf gewartet. Wenden wir uns nun den Göttinger Erfindungen zu. Zu diesem Zweck begeben wir uns an den Anfang unseres Zeitstrahls in das frühe 19. Jahrhundert. Mein Kollege Florian Finkbein und ich haben einen kleinen Text über einen Wilhelm Eduard Albrecht geschrieben. Der Name wird ad hoc wahrscheinlich kaum jemandem bekannt sein. Er war Jurist, gehörte zu den sogenannten Göttinger Sieben, die 1837 gegen die Aufhebung der liberalen Verfassung protestierten. Albrecht selbst entwarf ein staatsrechtliches Konzept und entdeckte den Staat als juristische Person in einer Zeit politischer Umbrüche.
Im Jahre 1837 entdeckte einer der Göttinger Sieben, der Staatsrechtler Albrecht, dass der Staat eine Persönlichkeit ist. So beschreibt es nüchtern, aber doch auch bewundernd Carl Schmitt aus der Weimarer Retrospektive. Diese Erfindung sei, so Schmitt weiter, keine mystische oder metaphysische Entdeckung gewesen, obwohl es mysteriös genug klingt, wenn man eine derartige These abstrakt hinstellt. Es war nur der erste sichere Schritt, um den Monarchen zu depossedieren und ihm die Möglichkeit abzusprechen, seine Person mit dem Staat zu identifizieren. Auch aus der Sicht der heutigen Rechtswissenschaften erscheint die sogenannte Theorie der juristischen Persönlichkeit des Staates als eine richtungsweisende Leistung. Ja, als kopernikanische Wende der deutschen Staatsrechtslehre. Insofern sind die wichtigsten Fakten schnell genannt. Wilhelm Eduard Albrecht, Staatsrechtler und Verfassungstheoretiker, Antreiber und Unterzeichner der mythenumwobenen Protestation der Göttinger Sieben im Symboljahr 1837 und liberaler politischer Aktivist, trug zur Herausbildung des modernen Rechtsstaats auf deutschem Boden bei. Doch wie so oft gibt es bei näherem Hinsehen mehr zu erzählen. Erstens verschwindet der bewegte Kontext einer sich rasch verändernden Gesellschaft im vorrevolutionären Deutschen Bund hinter einer für Nichtjuristen zunächst dröge erscheinenden Thematik. Zweitens ist man schlecht beraten, Albrecht als nationalliberalen Vorkämpfer einzustufen. Seine Geschichte und die seiner Erfindung sind auch ein kleines Lehrstück über das Vergessen historischer Zusammenhänge als Bestandteil von Göttinger Geschichtsbildern. Beginnen wir also zunächst klassisch. Geboren 1800 in Elbing, Königreich Preußen, und damit außerhalb der französischen Besatzung, studierte Albrecht in Königsberg und Göttingen. Mit 29 Jahren wurde er ordentlicher Professor für deutsches Recht. In Königsberg, ab 1830, lehrte er in Göttingen. Wir dürfen einen jungen, preußisch-protestantisch sozialisierten und durchaus von sich und seiner intellektuellen Leistungsfähigkeit überzeugten Professor annehmen. Seine gesamte Biografie ist gekennzeichnet von der festen Loyalität zum Recht als konstitutionellem Prinzip, also der Verfassungsgebundenheit aller Staatsgewalt. Bereits im Alter von 28 Jahren legte er sein Hauptwerk, die Gewehre, als Grundlage des älteren deutschen Sachenrechts vor, in welchem er das Ziel verfolgte, die deutsche Rechtsgeschichte als zivilistisch gleichwertig mit dem römischen Recht zu erweisen. Argumentierte Albrecht hier noch zunächst eigentumsrechtlich. Mit den Gewehren bezeichnete man noch im frühen 19. Jahrhundert durch Volksgerichte geschützte Besitzverhältnisse die Grundlage der Rechtspersönlichkeit von Individuen. So setzte seine 1837 entworfene Lehre von der juristischen Staatspersönlichkeit an einem anderen Hebel der Verfassung an, der eine systematischere Begründung des Rechtsstaatsprinzips leisten sollte. In einer zunächst unscheinbar anmutenden Rezension einer staatsrechtlichen Abhandlung Romeo Maurenbrechers, die im September 1837 in den Göttingischen Gelehrtenanzeigen erschien, formulierte Albrecht diese Lehre erstmals. Worum ging es hierbei? Maurenbrecher bekräftigte in seiner Abhandlung die Grundsätze des heutigen deutschen Staatsrechts, die Fürstensouveränität des Artikels 57 der Deutschen Bundesakte, um damit der ständischen Herrschaft neoabsolutistische Souveränität zu attestieren. Albrecht scheint das reaktionäre Aroma dieser Schrift als willkommenen Anlass gesehen zu haben, seine eigene Lehre publikumswirksam zu platzieren. Die Rezension enthält genau genommen keine inhaltliche Auseinandersetzung mit Maurenbrecher, sondern nimmt dessen Traktat zum Anlass, um Albrechts seit längerem entwickelte Staatskonzeption auszuführen. Albrecht setzt sich hier mit dem Kampf zweier widerstreitender Grundideen im Staatsrecht seiner Zeit auseinander. Gegen die alte Auffassung des Patrimonialstaates, die das Staatsgebiet als Privateigentum des Herrschers begreift, spielt er seine neue eigene Lehre aus, die vor allem die Bedeutung des Staatsgedankens im Verhältnis zu den Staatsdienern betont. Er formulierte: Indem wir somit in Beziehung auf das erste Gebiet, den Staat, dem Individuum alle selbstständige juristische Persönlichkeit, das um seiner selbst willen berechtigt sein, absprechen, werden wir notwendig dahin geführt, die Persönlichkeit, die in diesem Gebiet herrscht, handelt, Rechte hat, dem Staate selbst zuzuschreiben, diesen daher als juristische Person zu denken. Der Staat selbst wird somit zum Rechtssubjekt unter anderen, das heißt mit den für solche Subjekte geltenden Rechten und Pflichten, der Monarch zum Staatsorgan, und zwar unter explizitem Ausschluss des menschlichen Würdenträgers. Die zugrunde liegende Absicht dieser Persönlichkeitslehre ist klar. An die Verfassung gebundene Fürsten und Könige sind keine ständigen Herren, keine Eigentümer des Landes mehr, sondern nur noch Eigentümer eines Herrschaftsrechts, mithin, ähnlich den Beamten, Staatsdiener im Namen des Gemeinwohls. Der Spielraum von Herrschaft ist damit rechtlich beschränkt, was den Staat insgesamt bindet, vor allem aber den monarchischen und fürstlichen Amtsinhaber. Insbesondere verliert der Monarch so die Fähigkeit, die bestehende Verfassung außer Kraft zu setzen. Somit hatte Albrecht tatsächlich jenen Streich vollzogen, der ihm vorschwebte. Der Staat war zwar schon zuvor philosophisch als ethische Person den von ihm getrennten Individuen und ihrer Gesellschaft überstellt, um zu deren Wohl zu walten, wie etwa bei Hegel, der 1821 erstmals Staat und bürgerliche Gesellschaft als historisch auseinanderstrebende Sphären fasste. Aber nun galt es, diese Konzeption auch juristisch zu fundieren.
Der stolze Autor fühlte sich, wie später noch oft, unverstanden. Er hielt seine Konzeption für schlicht à jour, an der Zeit, pointiert sie doch bloß einen Grundgedanken, den jedermann teilen müsse. Im Grunde also gar nichts Neues, sondern nur eine Systematisierung verstreut breitliegender und schon kursierender Ideen. Aus dieser Perspektive ist wohl auch sein späteres politisches Engagement zu begreifen. Denn weder ist Albrecht vor 1837 politisch interessiert gewesen, noch sind seine antreibende Rolle bei der Protestation der Göttinger Sieben oder seine Amtszeit als Abgeordneter in der Frankfurter Nationalversammlung 1848 als Ausfluss politischer Leidenschaften zu begreifen. Im Gegensatz zu den Nationalromantikern Jakob und Wilhelm Grimm etwa, unterschrieb er die Protestation zuvörderst aus Treue zum rationalen Gestaltungsanspruch des Rechts, eine, wie er meinte, innere Notwendigkeit seines Verfassungsbegriffs. Albrecht war also fraglos liberal, doch kein Gesinnungsgenosse der reüssierenden Nationalbewegung, wohl eher ein Aktivist wider Willen. Mit Blick auf die bald folgenden zeitgenössischen Vereinnahmungsversuche und die heutigen Geschichtsbilder ist das durchaus lehrreich. Sind wir es doch gewohnt, die Göttinger Sieben als vorbildliche und inbrünstige Phalanx einer liberal aufgeklärten akademischen Intelligenz aufzufassen. Albrecht, den die Unterschrift von 1837, wie einige andere, seine ordentliche Professur kostete und der erst 1840 in Leipzig wieder berufen wurde, ist immer wieder persönliche Risiken eingegangen. Ein prinzipienloser Opportunist war er also, wenn auch eher konstitutioneller Monarchist als Radikaldemokrat gewiss nicht. Wurde der einmal erreichte Stand der Verfassungsbindung staatlicher Herrschaft oder mit dem Weimarer Staatsrechtler Hermann Heller gesprochen, der Fortschritt der modernen, rationalen Herrschaft des Gesetzes zurückgeworfen, gefährdete das die aus seiner Sicht zeitgemäße Ordnung. Dass Albrecht sich dabei immer und immer wieder missverstanden fühlte, bezeugt auch sein Überlaufen zur politischen Rechten nach 1848. Sein letztes Abgeordnetenamt in der Sächsischen Kammer erfüllte er lustlos, fühlte sich nicht sachverständig, warf schließlich hin. Am 22. Mai 1876 starb Albrecht, der seit dem Tod seiner Frau weitgehend zurückgezogen von der Öffentlichkeit lebte, 76-jährig in Leipzig an den Folgen eines Schlaganfalls. Tatsächlich ist es wohl keine Überzeichnung, Albrechts verfassungsrechtliche Erfindung eine historische Schlüsselrolle zuzuerkennen, auch wenn sie erst posthum zu vollen Ehren kam. Auch die Verfassungskonflikte, darunter jener in Göttingen, veränderten langfristig die Legitimitätsanforderungen an die Verfassung. Zwar ging auf den ersten Blick der König als Sieger hervor, doch faktisch politisierte sich die Bevölkerung des Deutschen Bundes durch derartige Auseinandersetzungen. Dass der Konstitutionalismus an Boden gewann, zeigte sich bereits am 6. August 1840 in einer neuen Hannoveraner Verfassung, welche bürgerliche Grundrechte verbriefte. Während der Märzrevolution 1848 trat Göttingen schließlich als Hochburg des nationalen Protests hervor. Anders als 1837 zog die gesamte Universität allen staatlichen Drohgebärden zum Trotz aus und legte damit das dienstleistungsorientierte Leben der Stadt faktisch lahm. Das brachte mit Heidelberg nur eine andere deutsche Universität fertig. Staat und Fürsten wurden de facto zunehmend juristische Personen, die sich um politische Kompromisse bemühen mussten. Das monarchische Prinzip war seines absolutistischen Glanzes final verlustig gegangen. Danke. Ja, bleiben wir noch einen kurzen Moment in der Zeit der Stehkragen und Halstücher. Nur wenige Jahre später erforschte eine Gruppe von Göttinger Chemikern um Albert Niemann die Kokablätter. Es gelang ihnen im Laboratorium des berühmten Friedrich Wöhler, welcher mit dem Harnstoff erstmals eine organische Verbindung synthetisierte, das Kokain zu isolieren. Der Beitrag stammt von Dr. Stine Mark und Michael Thiele.
Die Fakultät für Chemie ist die Basis des Göttinger Nobelpreiswunders. Dass hier jedoch unter der Leitung des bekannten Chemikers Friedrich Wöhler im 19. Jahrhundert mithilfe seiner Laborkräfte Albert Niemann und Wilhelm Lossen die Grundlage dafür geschaffen wurde, dass Kokain für den Massenmarkt produziert werden konnte, ist weniger bekannt. Gleiches gilt wohl auch für den Umstand, dass Niemann, der letztendlich als Entdecker der Coca-Base gilt, sich in dem Göttinger Universitätslabor mit einer Art Senfgas kontaminierte. Senfgas wurde unter anderem mit dem Namen Lost im Ersten Weltkrieg mit verheerender Wirkung eingesetzt. Dass Niemann, von dem nicht einmal ein Porträt überliefert ist, im Alter von 27 Jahren verstarb, wird in der gerne erzählten Geschichte der Göttinger Chemie geflissentlich ausgelassen. Professor Friedrich Wöhler führte in den 1840er Jahren die Göttinger Chemie an und stand einem von der Universität außerordentlich gut ausgestatteten Labor vor. Unter Wöhlers begabten Studenten war auch Albert Niemann. Wöhler war offenbar erstmals in der Göttinger Ratsapotheke auf den jungen Mann aufmerksam geworden. Denn an den chemischen Lehrstuhl in Göttingen war die Inspektion der Apotheken des Königreichs Hannover gebunden. Eine für Wöhler lästige Aufgabe, von der er sich trotz hartnäckigster Bemühungen in den Berufungsverhandlungen nicht befreien konnte. Albert Niemann wurde als jüngstes Kind eines Goslarer Lehrers und Schulleiters geboren. Das von seinem Vater geleitete Gymnasium ohne Oberstufe verließ Albert Niemann nach 8 Jahren Schulausbildung und begann im Januar 1848 in der ältesten Apotheke Deutschlands seine Ausbildung. Der Apothekerverordnung des Königreichs Hannover zufolge musste er dafür mindestens eine leserliche Handschrift vorweisen und einfache Rechenaufgaben bewältigen können, sowie über so viel Lateinkenntnisse verfügen, dass er leichte Satzkonstruktionen übersetzen konnte. Um die 5-jährige Ausbildungszeit anzutreten, die bei besonderer Fähigkeit um 1 Jahr verkürzt werden konnte, musste Niemann überdies vor dem Stadtphysikus Dr. Rustrath und dem Apotheker Dr. Jordan gute Sitten und einen gesunden Körperbau unter Beweis stellen. Zusätzlich zu seiner Ausbildung in der Ratsapotheke schrieb sich Niemann 1852 in Göttingen für Pharmazie ein und besuchte das Praktikum der analytischen Chemie bei Wöhler. Hier bewährte er sich so sehr, dass er 1848 erste Arbeitsaufträge von seinem Laborleiter bekam. Es ging, ein Thema, das die Chemie zu dieser Zeit sehr beschäftigte, um die Herstellung von Säuren. Niemann war im Auftrag von Wöhler einem Stoff auf der Spur, den man heute Dichlordiethylsulfid nennt, und der eben seit dem Ersten Weltkrieg als Lost oder Senfgas bekannt ist. Weil niemand sich mit seinen Experimenten und Beobachtungen bewährt hatte, übertrug Wöhler ihm sogleich eine weitere Aufgabe, an der zahlreiche Chemiker der Zeit tüftelten. Aus Reiseberichten aus Südamerika hatte man auch in Europa von der Wirkung des Kokablattkauens gehört. Durch das beständige Vermischen der frischen Blätter mit Speichel verspürte die indigene Bevölkerung der Anden, der Heimat des Kokastrauches, weder Hunger noch Durst und erlangte stattdessen große Kraft und Ausdauer. Diesem Geheimnis der leistungssteigernden Wirkung der Kokapflanze wollten zahlreiche Wissenschaftler auf den Grund gehen, auch um den Effekt zu reproduzieren. Die Identifizierung und später auch künstliche Herstellung des aufbauenden Stoffes war Wöhlers Ziel. Davon brauchte man jedoch eine hinreichende Menge frischer Blätter. Wöhler nutzte seine internationalen Kontakte und erhielt von der einzigen österreichischen Weltumsegelungsexpedition, der Novara-Fregatte, 60 Pfund frische Kokablätter. Im September 1859 traf die Ladung der Blätter in Göttingen ein, und so konnte Wöhler freudig an seinen Freund Justus von Liebig nach München berichten. Ich lasse jetzt eine Untersuchung der berühmten Koka vornehmen, von der Tschudi so fabelhafte Dinge erzählt hat. Ich habe eine ganze Kiste voll erhalten, die auf meine Veranlassung Scherzer mit der Novara mitgebracht hat. Ich lege dir einige Blätter zu den Zigarren. Wöhler vergab die Isolierung des Kokains, dem berauschenden Stoff aus den Kokablättern, als Dissertationsthema an den jungen Albert Niemann, der sich durch seine Experimente mit der senfgasähnlichen Substanz bewährt hatte. Er sollte versuchen, die physiologisch wirksame Base in den Blättern zu identifizieren, also chemisch korrekt zu bestimmen, was die vitalisierende Wirkung der Blätter verursacht, um in einem zweiten Schritt diesen Stoff selbst herstellen zu können. So die Vision. Aus heutiger Sicht sind gleich zweierlei Dinge bemerkenswert. Wöhler war von 1886 bis 1880 der Direktor des Allgemeinen Chemischen Laboratoriums, das nach seinen Wünschen mit der modernsten Ausstattung in den Jahren 1842 und 1860 zweimal erweitert wurde. Der Professor konnte mit seinem unermüdlichen Fleiß, seinem außerordentlichen Geschick im Labor und seinem Talent als akademischer Lehrer, der Begeisterung und Kraftanstrengung der Studierenden wecken konnte, nur deshalb so nachhaltig die Entwicklung der Chemie beeinflussen, weil ihm die Universität die nötigen Rahmenbedingungen dafür zur Verfügung stellte. Und es war nicht der Rückzug der Wissenschaft in den berühmten Elfenbeinturm, sondern eine enge Verbindung zwischen praktisch angewandter Forschung und der Göttinger Stadtgesellschaft, genauer der altehrwürdigen Göttinger Ratsapotheke, die sich die begabtesten Anwärter auf eine Lehrlingsstelle aussuchen konnte, die hier befruchtend wirkte. Der gelernte Apotheker und an der Universität promovierte Dr. Phil Albert Niemann konnte seine Arbeiten über die chemischen Bestandteile der Kokablätter nicht abschließen. Die Aufgabe übertrug Wöhler nach Niemanns Tod Wilhelm Lossen. Dessen genaue Beschreibung und die Korrektur der von Niemann entwickelten Summenformel des Kokains publizierte Lossen 1862 in seiner Dissertationsschrift. Im selben Jahr begann die Firma Merck ihre kommerzielle Produktion von Kokain und machte damit aus der Symbiose von Praxis und Wissenschaft in Göttingen gewonnene Droge gesellschaftsfähig.
Springen wir nun ins Göttingen der 1920er Jahre, in denen ein anderer Göttinger Chemiker, Adolf Windaus, oder Windaus, bin mir nicht sicher, einen Weg entdeckte, Vitamin-D-Präparate herzustellen. Das war damals ein bedeutender Fortschritt im Kampf gegen die Mangelerkrankung Rachitis. Und es liest Pauline Höhlich.
In den dunklen Wintermonaten hat das sogenannte Sonnenvitamin Hauptsaison. Dann werden die Stimmen lauter, die einen Vitamin-D-Mangel bei eigentlich gesunden Menschen zur Volkskrankheit heraufbeschwören. In einem Artikel auf Focus Online beispielsweise wird ein Vitamin-D-Mangel in der Überflussgesellschaft diagnostiziert, denn über die Hälfte der deutschen Bevölkerung sei unterversorgt. Eine derartige Hysterie hängt eng zusammen mit dem Hype, der um das Vitamin D betrieben wird. Es gilt als wahres Wundermittel. Vitamin D soll unter anderem Knochen und Muskeln kräftigen, die Gefahr an Krankheiten wie Diabetes oder Krebs zu erkranken senken, gut für das Herz und gegen Depressionen sein. Das Vitamin kann als einziges vom Körper selbst produziert werden, jedoch fällt die Vitamin-D-Erzeugung im Winter bis zu 90%. In Anbetracht der heutzutage so verbreiteten sonnenarmen Schreibtischarbeiten ein scheinbar ernstes Problem. Dementsprechend haben Vitamin-D-Präparate aus Apotheken oder Drogeriemärkten gegenwärtig Hochkonjunktur. Doch keine Panik. Durch Sonnenstrahlen werden im Körper etwa 80-90% des Bedarfs an Vitamin D selbst erzeugt. Die restlichen 10-20% können durch Vitamin D-reiche Lebensmittel gedeckt werden. Das überschüssige Vitamin D wird während der sonnenreichen Jahreszeit im Körper, insbesondere im Fett- und Muskelgewebe, gespeichert und in den Wintermonaten angezapft. Die Folgen eines Vitamin-D-Mangels und die wirklichen Vorteile einer zusätzlichen Einnahme sind dagegen noch nicht vollständig erforscht und gesichert. Gewiss ist allerdings, dass Vitamin-D vor Rachitis schützt. Es handelt sich hierbei um eine Störung der Bildung und des Umbaus der Knochenstrukturen. Dies äußert sich dann in Symptomen wie Schmerzen und Verformungen. In dieser Erkrankung, die früher weit verbreitet war, liegt der Ursprung der Entdeckung des Heilmittels Vitamin D. Hierzu leistete auch der Göttinger Chemiker Adolf Windaus einen bahnbrechenden Beitrag, für den er im Jahre 1928 mit dem Nobelpreis belohnt wurde. Doch die Entdeckung des Vitamin D hatte bereits eine lange Vorgeschichte, bevor Windaus die letzten Puzzleteile entschlüsseln konnte. Auf diese möchte ich mich für die heutige Lesung konzentrieren. Die auch als englische Krankheit bekannte Rachitis breitete sich im 19. Jahrhundert auf die Industrienationen Europas und in den USA epidemisch aus. Nach dem Ersten Weltkrieg und seinen schweren wirtschaftlichen Folgen im frühen 20. Jahrhundert litten in manchen Großstädten ca. 50-75% der Bevölkerung unter dem Symptom. In der heutigen Zeit, in der man ganz hysterisch auf alle möglichen Formen und Gefahren eines jedwegen Mangels reagiert, ist es kaum mehr vorstellbar, dass Mangelkrankheiten einst ein Novum in der medizinischen Diagnose darstellten. Doch bis Anfang des 20. Jahrhunderts hielt die Medizin ihr Augenmerk vor allem auf Bakterien als Krankheitserreger gerichtet. Der erste praktische Forschungsansatz wurde schließlich von dem amerikanischen Biochemiker Emma McCallum und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unternommen. Ihnen gelang es, einen fettlöslichen Stoff aus Butterfett zu isolieren, der für ein normales Wachstum bei jungen Ratten notwendig war. Sie nannten den Stoff fettlöslicher Faktor A, später Vitamin A. Indes war Fischleberöl schon lange als effektives Heilmittel gegen Rachitis bekannt gewesen, hatte jedoch aufgrund seiner wenig angenehmen geruchlichen und geschmacklichen Eigenschaften einen schweren Stand und war in Vergessenheit geraten. Bis 1919 hielt man eisern an der Überzeugung fest, dass Rachitis eine Infektionskrankheit sei. Nicht zufälligerweise markierte dies dasselbe Jahr einen Wendepunkt im Umgang mit der Krankheit. Das große Leid, insbesondere der Kinder, war angesichts der durch den Ersten Weltkrieg schwer angeschlagenen Nationen Europas omnipräsent, was verzweifelt nach einer Lösung des immensen Problems gesucht wurde. Dieser ein Stück näher kam Edward Mellenby in London. Mellenby experimentierte mit Welpen und konnte durch eine Diätfütterung aus Magermilch und Brot eine Knochenkrankheit herbeiführen, die der kindlichen Rachitis in ihren Symptomen sehr ähnelte. Die Hunde zeigten ein vermindertes Wachstum, krumme Rücken, instabile und schiefe Beine sowie verkümmerte Brustkästen. Bei seiner Suche nach einem heilenden Fett oder Öl erwies sich Fischleberöl als äußerst wirksam. Da die Verabreichung von Butter ebenfalls einen positiven Effekt auf die Heilung hatte, wenn auch in geringerem Ausmaß als der Lebertran, kam Mellenby zunächst fälschlicherweise zu dem Schluss, dass der Wirkstoff mit dem zuvor von McCallum ermittelten fettlöslichen Vitamin A identisch sein müsse. Währenddessen hatte McCallum dank unzähliger ausgedüfteter Fütterungsversuche an Ratten herausgefunden, dass zwei unterschiedliche Formen von Rachitis existierten. Eine wurde ausgelöst durch einen mangelnden Kalziumgehalt im Futter, die andere aufgrund eines Phosphormangels. Doch beides konnte mit Hilfe derselben Fischleberöltherapie behandelt werden. Über eine spezielle Methode machte McCallum das Vitamin A im Fischleberöl inaktiv. So konnte bewiesen werden, dass der heilende Wirkstoff nicht das Vitamin A sein konnte, denn der Lebertran behielt weiterhin seine Wirkung. McCallum grenzte den Faktor weiter ein und konnte ihn 1922 schließlich bestimmen. Der amerikanische Biochemiker erkannte, dass die Rachitis bei Ratten von dem Gehalt und der Relation von Calcium und Phosphor im Futter sowie dem Nichtvorhandensein eines weiteren bisher unbekannten fettlöslichen Vitamins bedingt war. In diesem Zuge wurden wasserlösliche Faktoren entdeckt, zum einen der als Vitamin B benannte Stoff und zum anderen das antiskorbutisch bekannte Vitamin C. Blieb also noch das antirachitische und von McCallum benannte Vitamin D. In der Zwischenzeit war man auf einen ganz anderen Ansatz zur Behandlung der Rachitis gestoßen. Eine langjährige Tradition besagte, dass frische Luft und Sonnenlicht gut zur Vorbeugung von Rachitis seien. So berichteten Alfred Hess und Lester Anger im Jahr 1921 von klinischen Beobachtungen, dass das saisonale Auftreten der Rachitis auf jahreszeitlich bedingte Veränderungen des Sonnenlichts zurückzuführen sei. Daher empfahlen sie, Sonnenlicht zur Verhinderung und Heilung der kindlichen Rachitis einzusetzen. Der Berliner Kinderarzt Kurt Hutschinski hatte bereits 2 Jahre zuvor versucht, seine kleinen Patientinnen und Patienten mit der sogenannten Höhlensonne, das heißt mit Hilfe ultravioletter Lampen aus der Elektroindustrie, zu behandeln. Er probierte dieses Verfahren anfänglich bei 4 rachitischen Kindern und bestrahlte sie 2-mal täglich. Zudem wurde darauf geachtet, dass die Kinder in dieser Zeit keinem natürlichen Sonnenlicht ausgesetzt waren oder irgendwelche Ergänzungen zu ihrer Diät erhielten. Nach 2 Monaten zeigte sich die erfolgreiche Wirkung der ultravioletten Bestrahlungstherapie. Von da an existierten 2 verschiedene Therapieansätze zur Heilung der Rachitis. Einerseits der Lebertran und andererseits das Sonnen- bzw. UV-Licht. Für Letzteres wurden eigens Stationen in Krankenhäusern und Arztpraxen eingerichtet, wo die Haut der Kinder unter Schutzbrillen mit der künstlichen Höhlensonne bestrahlt wurde. Es war einzig darauf zu achten, dass die Kinder dabei nicht versehentlich eine schiefe Körperhaltung einnahmen, da dies sonst zu dauerhaften Verkrümmungen führen konnte. Doch wie passten diese unterschiedlichen praktischen Methoden theoretisch zusammen? Durch einen Zufall konnte 1924 der amerikanische Physiologe und in New York praktizierende Kinderarzt Alfred Hess gemeinsam mit Mildred Weinstock eine wichtige Entdeckung machen. Sie forschten weiterhin an der Rachitis und begannen nach den Erfolgen Hutschinskis unterschiedlich gefütterte Ratten zu bestrahlen. Dabei wurden auch leere Käfige mit bestrahlt. Als diese wieder mit rachitischen Ratten gefüllt wurden, verbesserte sich deren Zustand unverhofft. Eine mögliche Erklärung waren die in den leeren Käfigen übrig gebliebenen Futterreste. Also wurden gezielt Lebensmittel, hierunter auch Milch, die Butterfett enthält, der UV-Bestrahlung ausgesetzt, um zu testen, ob diese hierdurch aktiviert bzw. in antirachitische Heilmittel verwendet werden konnten. Sie konnten. Für die weitere Rachitis-Therapie und das Gesundheitswesen bedeutete diese Entdeckung einen immensen Fortschritt. Es folgten zahlreiche Patentanmeldungen zur Bestrahlung von Lebensmitteln und als das Verfahren auch in Deutschland massenweise angewandt wurde, konnte die Zahl rachitiskranker Kinder rapide gesenkt werden. Dass Lebensmittel selbst durch ultraviolettes Licht aktivierbar sind, führte zu dem Schluss, dass sowohl in der Haut wie auch in der Nahrung, ein Stoff vorhanden sein muss, der sich durch UV-Strahlung in Vitamin D verwandelt, sprich die Merkmale einer Vitaminvorstufe bzw. eines Provitamins aufweist. Nach weiteren Versuchen fanden Alfred Hess und die beiden Biochemiker Harry Steenbuck und Otto Rosenheim heraus, dass das aktivierbare Provitamin zur sterilen Fraktion der Nahrung gehörte. Zunächst wurde angenommen, dass es sich bei der rätselhaften Substanz um das Cholesterin handelte. Daher baten Hess und Rosenheim 1925 den seinerzeit besten Kenner auf dem Gebiet der Sterine um Hilfe. Adolf Windaus. Dies ist also die lange Vorgeschichte, bis sich Adolf Windaus mit dem Vitamin D und seiner Entschlüsselung befasste. Und die Fortsetzung davon ist in unserem Buch Der Göttinger Erfindung zu lesen. Vielen Dank.